Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Wir sprechen heute über Musikstreaming, genauer gesagt einen Vorstoß von Spotify. Der Dienst will nämlich kleine Musiker beim Streaming jetzt leer ausgehen lassen, was die eh schon spärlichen Ausschüttungen betrifft. Wir stellen richtig aufregende Architektur vor, basierend auf einem Sechseck. Das Wabenhaus in München-Riem nimmt derzeit die ersten Bewohner auf. Ein Gespräch mit dem Architekten Peter Heimal. Und schließlich geht es um eine Ausstellung in Stuttgart zur Verfolgung und auch Nichtverfolgung von Gestapo-Beamten nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht zufällig ist diese Ausstellung im sogenannten Hotel Silber, einem Erinnerungsort, zu sehen. Dass es für Musikerinnen und Musiker in Zeiten des Streamings viel, viel schwieriger geworden ist, Geld zu verdienen mit ihrer Musik, das ist nichts Neues. Bruchteile eines Cents gibt es für einen gespielten Song und man muss schon richtig bekannt sein und viel gestreamt. Am besten aber wohl die Clubs und Konzertlocations füllen, um in dem Business überleben zu können. Am Streaming verdienen andere, heißt es immer. Jetzt will Spotify seine Abrechnung auch noch ändern. Nur noch Songs sollen vergütet werden, die jährlich mindestens 1.000 Mal gestreamt werden, wogegen sich der Verband Freier Musikschaffender pro Musik jetzt in einer Petition wehrt. Ein Verband, dem auch sehr erfolgreiche deutsche MusikerInnen wie zum Beispiel Helene Fischer oder Udo Lindenberg angehören. Was Spotify damit will und wem das schadet, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Vorstandsmitglied Christopher Annen von der Band Annen-Mai-Kantereit gesprochen. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Christopher Ann, vielleicht schildern Sie noch mal kurz aus Profisicht, was diese Vergütungsänderung denn bewirken würde und wer besonders davon betroffen ist.
Ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, geht es um Songs, die weniger als 1.000 Streams im Jahr erreichen. Zusätzlich dazu ist auch eine Schwelle von Hörerinnen und Hörern in diesem Jahr eingezogen. Die gibt Spotify aber nicht bekannt. Also man kann sich selbst nicht hinsetzen und 1.000 Mal ein Stück hören. Das geht nicht. Das betrifft vor allen Dingen natürlich kleinere Artists.
Und was bedeutet das für einen einzelnen Künstler oder Künstlerin oder eine Band, 1.000 Songs im Streaming? Was bedeutet das in Cent oder Euro?
1.000 Streams auf einem Song bedeutet ein paar Euro. Das ist bei Spotify irgendwie sowas wie 2, 3, 4 Euro für 1.000 Streams.
Okay, also fast nichts.
Genau, es ist sehr, sehr wenig Geld, was man eh schon bekommt. Was aber nicht heißt, dass diese Regelung irgendwie unproblematisch wäre. Es gibt ja auch einige Artists, die mehrere Songs haben, die vielleicht nicht unter diese Schwelle kommen. Und da kommt dann bei einigen Songs vielleicht doch irgendwie so ein Betrag zusammen. Das andere ist auch was Grundsätzliches. Also wenn man jetzt sagt, dieser Song ist nicht wert, vergütet zu werden, dann finde ich, hat das nichts mit Wertschätzung auch einfach von diesem Musikwerk zu tun. Also darüber hinaus muss man natürlich auch mal fragen, so, die haben das jetzt ein paar Wochen vorher angekündigt, beziehungsweise bestätigt. Ja, bleibt es jetzt bei 1.000? Das ist eine völlig willkürliche Grenze. Steigern die das irgendwann auf mehr oder wie sieht das aus? Das, finde ich, ist eine sehr, sehr schwere Herangehensweise.
Und was geschieht mit dem Geld, das Spotify jetzt spart? Weil man kann sich vorstellen, bei 10.000 KünstlerInnen ist das ja eine erhebliche Summe.
Genau, die gehen davon aus, dass dadurch etwa 40 Millionen Dollar umverteilt werden.
40 Millionen Dollar?
40 Millionen Dollar, genau, im Jahr. Ich glaube, die geben selbst an, dass es so etwas über 7 Milliarden Euro werden insgesamt ausgeschüttet an Rechteinhaber. Das heißt, das ist kein so riesiger Teil, aber dieser Teil wandert trotzdem dann in den großen Topf, von dem vor allen Dingen die Artists profitieren, die sehr, sehr viel gehört werden, wie zum Beispiel eine Taylor Swift oder Drake oder keine Ahnung, diese wirklich so viele Millionen bis Milliarden Streams im Jahr bekommen, die bekommen dieses Geld im Prinzip dann umverteilt.
Okay, also eine Umverteilung von unten nach oben.
Richtig.
Genau. Aha. Mhm. Warum macht Spotify das?
Die haben so zwei Argumente vor allen Dingen angeführt. Das eine war so eine Untergrenze, die nicht ausgeschüttet wird von Distributoren, Aggregatoren, was ja zum Teil stimmen mag, wo man aber auch sagen muss, selbst wenn man jetzt 2 Euro nicht überweist als Vertrieb, was ich ein bisschen komisch finde in Zeiten von so Mikropayments, wo man das auch einfach trotzdem machen könnte, dann muss ja nicht die Lösung sein zu sagen, dann vergüten wir jetzt überhaupt nicht mehr für Songs, wenn da keine 1.000 Streams drauf sind. Dann kann man ja auch sagen, okay, wir sammeln das Geld und schütten es dann aus, wenn eine gewisse Schwelle von mir aus 5 Euro oder sowas erreicht ist. Aber dann zu sagen, das vergüten wir jetzt gar nicht mehr, das kann nicht sein.
Christopher, ich habe das angedeutet, dass es sowieso schwierig geworden ist, im Musikbusiness Geld zu verdienen als Musiker, als Musikerin. Wie hat sich denn diese Situation überhaupt verändert, auch nach Corona, was ja irgendwie, wie man lesen konnte, in dieser Branche besonders zugeschlagen hat?
Ja, unsere Band ist davon jetzt akut nicht betroffen, aber ganz viele in meinem Umfeld, Freundinnen und Freunde, die halt sich jetzt einfach nicht mehr davon finanzieren können. Man muss auf Tour gehen, man verdient das Geld eigentlich live. Und da gab es die letzten 2 Jahre, weil da auch Konzerte nachgeholt wurden, halt von den Corona-Jahren 20 und 21, einen massiven Engpass an Material, an Leuten, an Personal, die da mitarbeiten, an Spielstätten. Das war super, super schwierig, gerade für kleinere Acts an anständige Konzerte zu kommen. Dann tourt man sich da halb kaputt und verdient am Ende immer noch nicht genug, um davon leben zu können. Das ist auf jeden Fall kein Zustand. Das wird dann natürlich flankiert von einer schlechten Vergütung bei diversen Streaming-Anbietern. Und das führt nicht gerade dazu, dass man da entlastet wird.
Also es wird schwieriger für Leute, die einsteigen wollen, für Newcomer. Wie wird sich das denn langfristig auf das Angebot von neuer Popmusik auswirken?
Ja, ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen so ein bisschen, aber was man schon sagen kann, dass es natürlich für Newcomer noch schwieriger wird, da Fuß zu fassen, wenn jetzt auch noch diese Schwelle da eingezogen ist. Und gleichzeitig hat Spotify ja auch diese Beta-Version von dem Discovery Mode jetzt sozusagen angeschaltet, wenn man so will. Das heißt, man kann jetzt seine Songs promoten lassen von Spotify in dem Sinne, dass man in mehr Playlisten kommt, mehr in so Algorithmen-Playlisten gepackt wird und dafür auf 30% seiner Tantieme verzichtet. Also das heißt, da findet eine noch stärkere Konkurrenzsituation jetzt um die Hörminuten sozusagen, die es insgesamt auf Spotify gibt, statt. Das führt weiter dazu, dass Artists, die gerade vielleicht anfangen, denke ich mal, noch weniger davon leben können. Das ist total gefährlich, würde ich sagen. Wir reden ja auch immer von der Nachhaltigkeit im sozialen und ökologischen Sinne, was super wichtig ist. Ich würde da gerne immer die kulturelle Nachhaltigkeit auch noch mit reinbringen, weil das, glaube ich, schnell so ein bisschen hinten überfällt. Also das sind auch Dinge, die dann weg sind. Also das können Spielstätten sein, das können aber auch eben die Musikschaffenden oder die Kreativschaffenden sein, die dann einfach sagen, okay, es geht nicht mehr, ich muss mir jetzt hier was anderes suchen. Und die machen dann im Zweifel keine Musik mehr, zum Beispiel.
Nun hat der Streamingdienst Spotify sowieso nicht den besten Ruf. Die Abo-Preise steigen ja auch und MitarbeiterInnen sind entlassen worden. Der große Protest, der bleibt aus. Ist es so wie bei Twitter bzw. X inzwischen? Keinem ist das Medium sehr sympathisch, aber ohne geht es eben auch nicht mehr. Oder wie erklären Sie sich das?
Ja, vielleicht so ein Stück weit, wobei ich sagen würde, bei Streaming-Anbietern gibt es schon eine ganze Reihe Alternativen eigentlich. Das ist so ein bisschen Gewohnheit, denke ich mal auch einfach. Ich weiß es aber auch nicht genau.
Christopher Annen von der Band Annenmay Kantereit über geplante Vergütungsänderungen bei Spotify und die Nachteile für kleine Indie-Musiker. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Fazit.
Die Bienenwabe war schon häufiger Vorbild für die Architektur. Man denke an den Flughafen Tegel, dessen Baumeister zur Eröffnung sogar eine sechseckige Brille trugen. Zum Scherz eine aufregende, auch etwas aufwendigere Bauform, die eigentlich eher der Vergangenheit angehört, könnte man meinen, so 60er, 70er Jahre. Aber in München ist auch so ein Wabenbau entstanden. Inzwischen sind die ersten Bewohner eingezogen und das wird von ihnen ein paar Anpassungsleistungen erfordern im Wohnen, denn vertikal Wände scheint es in diesem Bau eher nicht zu geben. Die Waben sind tatsächlich übereinander gestapelt. Peter Heimal ist der Architekt und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Herr Heimal.
Guten Abend.
Warum diese Wabenform?
Ja, wir haben uns länger mit Wohnen beschäftigt und wir sind drauf gekommen, dass es eigentlich mehr Möglichkeiten gibt, in Boxen zu leben zwischen Schotten. Und nachdem wir viele Möglichkeiten untersucht haben, sind wir einfach drauf gekommen, dass die Wabenform nicht nur für Bienen sehr gut geeignet ist, sondern dass die Wabenform das Wohnerlebnis tatsächlich erweitern und optimieren kann.
Und ich muss vielleicht zur Erklärung noch mal dazu sagen, weil ich gerade den Flughafen Tegel erwähnt habe, da spielt sich die Wabe, das Sechseck, ja im Grundriss ab, während bei Ihnen in diesem Wabenhaus das jetzt eher im Aufriss, sage ich mal, passiert. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass diese Waben so übereinander getürmt sind, ne?
Ja, wie in einer echten vertikal gestellten Bienenwabenkolonie. Genauso
Ja.
funktioniert das. Am ersten Blick erscheint das sehr widersinnig, weil sie gar keine Wände in dem Sinn mehr haben, sondern nur noch Schrägen. Aber genau das stellt sich bei genauerer Betrachtung als riesiger Vorteil heraus. Sie brauchen eben zum Beispiel keine Treppen mehr, weil sie einfach über die Schrägen zur nächsten Ebene gelangen.
Ah, das heißt, man wohnt auch über mehrere Ebenen, ja?
Man
Abgefahren.
kann über mehrere Ebenen wohnen. Die Waben können beliebig miteinander verknüpft werden. Sie können Waben, durchgesteckte Waben haben und sie wohnen dann nur in einer Wabenröhre sozusagen. Aber sie können auch Waben nach oben, nach unten verbinden, wenn sie es so haben wollen.
Ich musste da spontan denken an den Architekten Claude Parent, der inzwischen gestorben ist, aber der solche Wohnlandschaften ja auch mal gebaut hat. Also Wohnlandschaften mit schiefen Ebenen, mit Rampen quasi. Was ist das Tolle an diesen schiefen Ebenen?
Ja, Parot hat ja versucht, nur auf schiefen Ebenen zu wohnen. Bei meinem Wabenhaus ist es tatsächlich so, ein Drittel ungefähr spielt sich immer noch auf geraden Ebenen ab. Und das Besondere ist, dass man einfach eine Raumerweiterung bekommt. Und die Bienen oder die Natur haben das Sechseck ja nicht umsonst erfunden und über mehrere Millionen Jahre jetzt erfolgreich angewendet. Es ist zum einen eben wirklich wesentlich ökonomischer. Sie nutzen Raum kompakter, weil sie eben dieser Kugelform sich annähern. Und zum anderen haben sie dann nicht nur mehr kompakteren Raum, sondern wenn sie die Wabe bewohnen, spüren Sie auch diesen Mehrwert im wahrsten Sinne des Wortes.
Herr Heimer, es gibt in diesem Wabenhaus 13 Wohneinheiten, habe ich gelesen, zwischen 27 und 106 Quadratmeter groß. Ich gehe mal davon aus, dass in keiner dieser Wohnungen ein normaler Schrank steht. Sind das alles Einbaumöbel, die da schon drin sind?
Genau, also es gibt bei uns Möbel in dem Sinn gar nicht. Ja. Wir sagen immer, wir bieten eine perfekte Benutzeroberfläche. Das können Sie sich vorstellen, wir haben ein Handy, wo Sie sehr viele Möglichkeiten haben. Sie können eben am Boden wohnen, Sie können auf halber Höhe wohnen, Sie können weiter oben sich niederlassen. Und dazu brauchen Sie passgenaue Einbauten, aber nicht Möbel in dem Sinne, dass Sie jetzt IKEA gehen und sich da Möbel beliebiger Art reinstellen können, sondern Sie können sich es wirklich eher wie im Auto oder wie im Handyoberfläche vorstellen, dass die Oberfläche für Sie passt, aber dass sie auch viel, viel mehr Möglichkeiten bietet, wie eine klassische Möblierung, weil Sie den Raum in der dritten Dimension erleben und erobern können.
Das Ganze ist ja ein Genossenschaftsbau. Ich frage mich, wie Sie eine Baugenossenschaft überzeugen konnten, so ein kompliziertes Gebäude zu bauen, was ja sicher auch nicht kostengünstig war.
Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Es eignet sich perfekt für Genossenschaften, weil Genossenschaften sind ja wirklich wie so Cluster, die sich zusammenschließen zu größeren Einheiten, wo es gemeinsam genutzte Teile gibt, wo es auch sehr viele übergreifende Momente gibt. Und wenn Sie sich diesen Wabencluster vorstellen, dann empfindet man das Gemeinsame auch schon beim reinen Hinschauen. Aber wir haben kein Treppenhaus, sondern wir haben nur ein Treppenhaus. Dadurch, dass wir über die Wabenwände wandeln, gibt es dieses genossenschaftliche Gemeinschaftsgefühl automatisch. Der Gemeinschaftsraum ist dann am Ende von einer dieser Treppen, die über die Wabenwände laufen. Und eigentlich kann man gar nicht sagen, dass es aus einzelnen Einheiten besteht, sondern es besteht einfach aus einem Wabenhaufen, Wabencluster, das sie zusammenbündeln. Und dafür eignen sich diese Sechseck-Wabenstrukturen perfekt.
Herr Heimer, Sie haben das angedeutet, dass die Wabenstruktur auch eine andere Form von Zusammenwohnen bedeutet, vielleicht auch über die einzelne Wohneinheit hinaus. Also da geht man tatsächlich dann so anscheinend ein bisschen in Richtung Bienenvolk. Ist das etwas, wo Sie sagen, das weist in die Zukunft, wir müssen anders zusammenwohnen?
Ja, und es weist in die Zukunft, es weist aber auch in die Vergangenheit. Ja, auch in der Vergangenheit waren da Städte oder Wohneinheiten immer schon auf Gemeinschaft abgezielt, während der klassische moderne Schachtelwohnbau eher auf Separierung, auf Abtrennung, auf Schottenbauweise gesetzt hat, glaube ich eben, wir müssen in Zukunft wieder gemeinsame Wohnlandschaften, Wohnräume schaffen, wo jeder ein bisschen Teilhabe lässt an seiner eigenen Wohnung. Und das sieht man an diesen Sechseck-Wohnräumen. Die greifen ja immer ein bisschen in die andere Wohnung ein. Man könnte aber genauso gut sagen, man gibt der anderen Wohnung immer einen kleinen Teil von seiner eigenen Wohnung ab. Und allein dieses Gefühl, dass man sich da nicht total abschottet oder sich in einer Box verkriecht, ist, glaube ich, sehr zukunftsträchtig.
Der Architekt Peter Heimal über sein Wabenhaus in München-Riem. Herr Heimal, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Stadtmuseen laufen im Allgemeinen in der Museumslandschaft etwas unter dem Radar, zumal wenn es sich um große Städte mit entsprechend großem Ausstellungsangebot handelt. Dabei sind dort häufig ganz tolle Ausstellungen zu sehen, wie im Falle des Wien-Museums etwa, das jetzt nach akutem Sanierungsbedarf am Karlsplatz mit neuem Anbau wiedereröffnet wurde. Jakob Fessler über das alte neue Haus und die Dauerausstellung im Wien-Museum.
Eine Fassade aus hellen Steinplatten mit großen fensterähnlichen Öffnungen. 1959 wurde das Wien-Museum nach Plänen des Architekten Oswald Hertel errichtet. Damals bekam die historische Sammlung der Stadt Wien erstmals seinen eigenen Museumsbau. Das Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zur barocken Karlskirche und zum Wiener Musikverein steht bis heute am Wiener Karlsplatz. Nur, dass seit dem Umbau nun ein zusätzliches Geschoss aus weißem Sichtbeton über dem Museum zu schweben scheint. Aus mehr als 270 Einreichungen gewann jener Entwurf der Architekten Ferdinand Czertow, Claudia Ruck und Roland Winkler.
Die Überlegung, die statische, war ja die, dass wir etwas bauen mussten, das aus Hertel herauswächst, ohne ihn zu berühren. Und dafür haben wir den Innenhof verwendet. Das heißt, wir stützen mit einem Konglomerat an Füßen, die aus Beton aus dem Innenhof herauswachsen, eine Säule in den Hof hinein und von der spannen wir mit vier Seilen nach außen hin eine Halterung aus. Die hält uns den Fassadenkranz, der ist 6 bis 7 Meter hoch. Und dieser Fassadenkranz wiederum trägt die Bodenebenen.
Der 1200 Quadratmeter große Kubus ist künftig für die Wechselausstellungen im Wien-Museum vorgesehen. Direkt darunter, im sogenannten Fugengeschoss mit durchgängiger Glasfassade, sind ein Veranstaltungssaal sowie ein Café mit Terrasse untergebracht. Ein vorgelagerter Foyerbereich und die Verbauung des Innenhofes im Erdgeschoss schufen zusätzlichen Platz. Insgesamt hat sich die Ausstellungsfläche fast verdoppelt. Auf rund 3300 Quadratmetern ist nun die neu konzipierte Dauerausstellung Wien – Meine Geschichte untergebracht. Hier gilt künftig freier Eintritt. Ein Novum in der österreichischen Bundeshauptstadt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sprach von einer nie dagewesenen Demokratisierung des städtischen Kulturerbes. Auch der Direktor des Hauses, Matti Bunzel, betont, das Wien-Museum wolle ein Haus für alle Wienerinnen und Wiener sein.
Es geht darum, sich wohlzufühlen. Die Museumstradition, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden ist, geht davon aus, dass Museen Orte sind der Elitenbestätigung. Und dass es einfach keine Selbstverständlichkeit war, ins Museum zu gehen. Schon gar nicht wurde von vielen davon ausgegangen, dass man ins Museum geht, weil man einfach dort einen Spaß haben kann und sich einfach einen wunderschönen Tag machen kann. Also die traditionelle Assoziation mit Museum ist nicht Fun. Und das wollen wir ändern.
Ein Museum zum Wohlfühlen und Spaß haben also. Die Dauerausstellung mit ihren 1700 Objekten wirkt dennoch etwas vollgepackt. Auf 3 Stockwerken wird die Stadtgeschichte chronologisch von der Urzeit über das Biedermeier bis in die Gegenwart erzählt. Etwas Luft holen lässt sich im neuen Innenhof, wo unter anderem das über 5 Meter hohe Stephansdom-Modell und Poldi, der 10 Meter lange metallene Walfisch aus dem Wiener Prater, untergebracht sind. Gespickt ist die Ausstellung mit interaktiven Stationen und mit Videos, die die Bürgerinnen und Bürger sprechen lassen. Seit Jahren wird in Wien etwa über jenes Denkmal diskutiert, das dem antisemitischen Bürgermeister Karl Lueger gewidmet ist, der Wien von 1897 bis 1910 regierte.
Den Lueger selbst da oben weg, dafür wäre ich sofort dafür. Ich finde, das wäre eine gute Lösung und vielleicht den Sockel stehen lassen.
Matti Bunzel rechnet nach der Wiedereröffnung mit deutlich mehr Besucherinnen und Besuchern. Auf Themenschwerpunkte bei der Kuratierung der Sonderausstellungen möchte er sich nicht festlegen. Die ersten werden jedenfalls dem Barockarchitekten Fischer von Erlach, der Sezessionsbewegung in München, Wien und Berlin und der Enteignung jüdischen Kulturbesitzes in der Wiener NS-Vergangenheit gewidmet sein. Dabei setzt das Wien-Museum auf Kooperationen, unter anderem mit der Alten Nationalgalerie in Berlin. Im Zuge des Umbaus bekam das Wien-Museum auch ein unterirdisches Depot. Schließlich zählt die Sammlung über 1 Million Objekte. Viele davon sind von Stadt- wie auch von kunsthistorischer Bedeutung.
Im internationalen Vergleich von Stadtmuseen, es ist unglaublich, was diese Sammlung hergibt. Und trotzdem hat sie Lücken. Und das ist vor allem die Sozialgeschichte der sogenannten unteren Klassen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben die größte Klimt-Sammlung der Welt. Großartig. Wir haben über 400 Zeichnungen von Gustav Klimt. Und wir haben ein Dienstbotenbett aus der Jahrhundertwende. Das ist das gleiche Kapitel. Also unsere Klimts sind auch im Kapitel Wien um 1900 und dieses Dienstbotenbett ist in Wien um 1900. Und das Dienstbotenbett ist unendlich rarer.
Schon jetzt wird an der Sammlung der Zukunft gearbeitet. So wurden zuletzt etwa Alltagsgegenstände aus der Covid-19-Zeit gesammelt. Ob damit das Interesse kommender Generationen geweckt werden kann, wird sich erst zeigen. Ein Versprechen konnte Matti Bunzel in Bezug auf die Corona-Krise jedoch schon einlösen. Der Umbau des Wien-Museums gelang ohne Kosten- und Bauzeitüberschreitung.
Nach 4 Jahren wieder eröffnet in Wien das Stadtmuseum am Karlsplatz mit neuer Dauerausstellung, es berichtete Jakob Fessler.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kulturnachrichten heute von und mit Bettina Ritter.
Die Musikerin Taylor Swift ist vom US-Magazin Time zur Person des Jahres gewählt worden. In einer geteilten Welt, in der zu viele Institutionen scheitern, hat Taylor Swift einen Weg gefunden, Grenzen zu überschreiten und eine Quelle des Lichts zu sein, hieß es wörtlich zur Begründung. Bereits Anfang der Woche wurde die Shortlist der Anwärter und Anwärterinnen veröffentlicht. Swift setzte sich unter anderem gegen die Hollywood-Streikenden, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den KI-Unternehmer Sam Altman und die Staatsanwälte durch, die Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht gebracht haben. Swift kommentierte die Entscheidung mit den Worten: "So stolz und glücklich habe ich mich noch nie zuvor gefühlt, so kreativ, zufrieden und frei." Kulturstaatsministerin Claudia Roth will Fördermittel für Kultureinrichtungen an die Kooperation bei der Rückgabe von NS-Raubkunst koppeln. Bisher kann die beratende Kommission für die Rückgabe von NS-Raubgut nur tätig werden, wenn sie von beiden Konfliktparteien angerufen wird. Eine Seite kann also etwa durch Untätigkeit oder Uneinsichtigkeit blockieren. Das soll sich künftig ändern. Außerdem soll die Kommission unter anderem eigenständige Provenienzforschung veranlassen dürfen, sagte Roth. Nach Einschätzung der grünen Politikerin laufen dazu, so Roth wörtlich, gute Gespräche mit den Ländern. Pinar Karabulut und Rafael Sanchez übernehmen ab der Spielzeit 2025/26 die Co-Intendanz am Schauspielhaus Zürich. Das teilte der Verwaltungsrat des Hauses mit. Die Theater- und Opernregisseurin aus Mönchengladbach inszenierte unter anderem am Schauspiel Köln, der Volksbühne Berlin, am Berliner Gorki-Theater und dem Theater Basel. Sie gehört seit 2020 zum künstlerischen Leitungsteam der Münchner Kammerspiele. Karabulut war unter anderem für den Nestor-Preis nominiert. Ihre Inszenierung Like Lovers Do wurde zum Theatertreffen 2022 eingeladen. Der Regisseur Rafael Sanchez aus Basel ist Hausregisseur am Schauspiel Köln. Er inszenierte an vielen Bühnen in Deutschland und der Schweiz. Sanchez gewann unter anderem den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Außerdem erhielt er den Nachspielpreis beim Heidelberger Stückemarkt 2022 und war mit Ode zu den AutorInnentagen Berlin 2023 eingeladen. Das Hebammenwesen und die manuelle Glasherstellung gehören künftig zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Das teilte die deutsche UNESCO-Kommission in Bonn mit. Der zwischenstaatliche Ausschuss zum immateriellen Kulturerbe tagt noch bis Samstag in Kasani in Botswana. Insgesamt nahm die Kommission diesmal 45 Formen von überliefertem Wissen und Können in das immaterielle Kulturerbe auf. Dazu zählen die Rikscha-Malerei in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, der Operngesang aus Italien und das muslimische Fastenbrechen Iftar, das von Aserbaidschan, dem Iran, der Türkei und Usbekistan nominiert worden war.
Fazit. Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Filme der Woche hier bei Fazit, und da müssen wir natürlich heute über Wonka reden, das Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Wir erinnern uns, früher hat Johnny Depp die Rolle des Fabrikanten eingenommen. Das war ja auch schon die Zweitverfilmung nach der mit Gene Wilder. Jetzt ist es der junge Superstar Timothée Chalamet in dieser Geschichte von Roald Dahl.
Ladies and Gentlemen, ich grüße Sie alle. Mein Name ist Willy Wonka. Sehen Sie, ich bin eine Art Zauberer. Seien Sie bereit, verblüfft zu sein. Erfinder. Ich präsentiere Willy Wonkas wilden und wunderbaren Wischiwaschi-Wonka-Buffigier. Das will ich nicht wiederholen. Und Schokoladenmacher.
Die beste Schokolade der Welt.
Willy Wonka, der beste, aber wohl auch exzentrischste Schokoladenmacher der Welt. Ein Film, Anke Lewicke, wie gemacht für die Vorweihnachtszeit. Wahrscheinlich sogar für die, die ältere Verfilmungen bereits kennen. Da muss ich die neue Verfilmung von Regisseur Paul King natürlich auch dem Vergleich stellen. Was ist denn anders?
Was anders ist, naja, Charlie und die Schokoladenfabrik, da ist Willy Wonka ja schon ein gemachter Fabrikantenbesitzer. Und hier ist nur die Figur aus dem Roman genommen, und wir lernen eben Willy Wonka als jungen Mann kennen, wie er noch mittellos ist, aber voller Träume, Romantiker, und genauso spielt ihn Timothée Chalamet auch mit einem Zylinder, wo ganz viele überraschende Sachen drin sind. 7 Jahre ist er auf den Weltmeeren rumgereist, um ganz interessante Elixiere und Tinkturen für seine Schokoladen zu finden, und jetzt kommt er in einer Stadt an, die so aussieht, ja, wie eine Welthauptstadt, wie man sie sich Anfang des 20. Jahrhunderts vorgestellt hat. Also es gibt Paläste mit gläsernen Dächern, es gibt elegante Einkaufspassagen mit Marmor, und genau da will Willy Wonka seine Schokoladenfabrik haben, verkaufen und alles, und ja, also er ist so sehr romantisch, und der Unterschied zu den anderen Wonkas ist, dass diese Wonkas ja doch ein bisschen abgründig waren. Mhm. Ne? Wir erinnern uns, der hat dann eben die Kinder eingeladen in seine Schokoladenfabriken. Das waren aber alles so verwöhnte Kinder, und er hat sich dann gefreut, wenn die in irgendwelchen Rohren stecken geblieben sind, von Eichhörnchen abgeschleppt wurden oder im Schokoladensee fast ertrunken wären. Also hier ist die Figur eher so eine Märchenfigur, die für alle nur das Gute möchte. Und es ist überhaupt mehr ein Märchen als ein Fantasyfilm.
Aber das ist ja eigentlich schade, oder? Weil die Abgründe, die gehören ja auch so ein bisschen zum Wesenhaften von Dahl, die Satire, die Überzeichnung. Was hat der Film denn stattdessen zu bieten?
Ja, er hat schon auch überzogene Charaktere. Da muss ich nur an die Kapitalisten denken, die das Schokoladenkartell führen. Und die haben ein Geheimversteck unter einer Kirche. Und die bestechen eben auch den Priester und die Polizeibeamten, die immer dicker werden. Und im Beichtstuhl geht es dann runter ins Geheimquartier, wo eben dann die ganzen Steuerbücher gefälscht werden, wo die Schokoladenseen von allen dreien zusammenfließen. Dann gibt es noch eine tolle Geschichte mit einer Giraffe. Giraffenmilch ist auch interessant. Und wir haben Olivia Colman als böse Herbergsmutter, die eben Willy Wonka eben nötigt, doch noch mehr zu arbeiten in einer Wäscherei. Und die Wäscherei ist dann auch wieder ein bisschen Motiv von Charlie und die Schokoladenfabrik, weil Charlies Mutter ja in einer Wäscherei gearbeitet hat. Und dort trifft Wonka dann auf andere Außenseiterinnen. Die machen dann so eine schöne Bande auf. Man könnte auch sagen, eine Untergrundarmee, weil Goodies spielen auch eine große Rolle. Und es gibt dann doch eine Fantasy-Figur, und die wird von Hugh Grant gespielt. Kennen wir auch später. Es ist ein kleinwüchsiger Mann, Oompa Loompa. Die arbeiten später in der Fabrik. Und bei dem weiß man nie so genau, der klaut Wonka nachts immer die Schokolade, aber ist irgendwie auch der Schutzengel.
Ja, und dann ist da natürlich Timothée Chalamet. Das allein reicht ja doch eigentlich schon als Zugpferd. Oder wie ist es mit dem Film? Können Sie gut auf die fehlenden Abgründe verzichten?
Ich kann auf die Abgründe verzichten, weil der Film erinnert mich so, ja, als ich in den 60er, 70er Jahren in meiner Kindheit mit der Familie im Kino war. Der hat sowas schön Klassisches. Man lässt sich einfach mit in diese fremde Welt entführen. Und Chalamets Wonka hat eben auch sowas, ja, seine Begeisterung steckt an, und Schokolade, die einen abheben lässt, würde ich auch gerne essen.
Und das in der Adventszeit. Wonka, das Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle, startet morgen Donnerstag in den Kinos, ebenso wie How to Have Sex. Das ist ein Regiedebüt. Molly Manning-Walker heißt die Britin, die den Film gemacht hat. Und Anke Lewicke, wenn man sich den Plot so durchliest, klingt das so ein bisschen nach Teenie-Komödien wie American Pie. Kommt es hin oder wird genau das Gegenprogramm versucht? Also gibt es jetzt hier die Abgründe, die wir bei Wonka vermissen oder auch nicht vermissen?
Ja, die Abgründe gibt es hier auf alle Fälle. Ich meine, in den American Pie-Filmen oder Komödien ging es doch eher darum, junge Menschen in ihrem Balz- und Flirtverhalten vorzuführen. Dieser Wunsch, oh, das erste Mal, was das alles so soll. Und hier lernen wir eben drei Mädchen kennen, Tara, Skype und M. Die fahren nach Griechenland. Ja, sie wollen große Freude auf Kreta haben, viel Spaß und eben auch den ersten Sex. Und die Kamera schmeißt sich so richtig mit denen ins Geschehen, trinken zum Anschlag. Also so automatisch im Kinosessel habe ich auch schon meinen Arm zum Shot mit angehoben. Und dann sitzt man eben mit denen auf dem Balkon und dann wird eben auch mit den Nachbarn von nebenan geflirtet.
What's your name?
Tara.
It's a nice name, isn't it? I'm Badger.
That's a bit of a weird name, isn't it?
It's my nickname.
Romeo, Romeo, where is you? Yeah.
Room 341, yeah?
All right, easy, Tara.
Ja, da werden Namen ausgetauscht und eben auch Zimmernummern zum Vorglühen. Und das hört sich jetzt alles so ein bisschen banal an, aber wie das so inszeniert ist, ist es ganz schön. Weil man dann bei Tara auf einmal so im Gesicht mitbekommt, oh, sie wird plötzlich angesprochen, da guckt sie wirklich einen Mann an, sie muss darauf reagieren. Und genau solche Momente findet der Film eben immer wieder, wo man auch diese diffuse Stimmung so miterlebt. Was heißt es denn auf einmal, als Frau wahrgenommen zu werden? Wie ist es ein Typen zu berühren, angemacht zu werden. Und da findet der Film eben immer ganz viele schöne Momente und die richtige Tonlage.
Und auch andere Bilder?
Auch andere Bilder. Also ich hatte es ja schon gesagt, erst ist man so mitten Mang und der Film hat auch so was Körperliches, so man schwitzt mit auf der Tanzfläche, wird morgens gemeinsam mit den drei Mädchen wach, die dann so in allen Himmelsrichtungen da auf dem Bett rumliegen und ihren Hangover haben. Aber dann geht die Kamera gerade immer mehr ins Gesicht von Tara und Tara hat dann so eine merkwürdige Nacht. Paddy nimmt sie mit zum Strand. Sie weiß nicht, will sie sich jetzt küssen lassen? Er zieht ihr den Slip auf. Also sie ist total irritiert, weiß gar nicht, was mit ihr da so passiert. Und genau da geht der Film eben weiter. Also sie hat keine Worte. Und sie wird dann aber immer von den Freundinnen gefragt, wie war es denn und so weiter. Und auf einmal ist da die Frage, woher der Druck? Kann man sich nicht auch erstmal anders kennenlernen? Das erzählt der Film so alles mit. Und es geht doch heute um so Schlagworte wie Deutungshoch und sexuelle Selbstbestimmung. Aber das muss man ja auch alles erstmal leben lernen. Und genau diese diffuse Stimmung, diese Übergangszeit fängt der Film eben sehr einfühlsam und aus nächster Nähe ein.
How to Have Sex von Molly Manning-Walker startet morgen Donnerstag in den Kinos, genauso wie Wonka und genau wie Maestro, die Hommage an Leonard Bernstein. Mehr zu diesem Film finden Sie in unserer Audiothek und ich sage danke, Anke Lewicke.
Tschüss.
Die Einsatzmöglichkeiten der Beamten der geheimen Staatspolizei, besser bekannt als Gestapo, waren, könnte man zynisch sagen, vielfältig. Manche waren Schreibtischtäter, die Deportationen oder sogar Erschießungen anordneten. Manche arbeiteten in Konzentrationslagern, Foltergefängnissen oder Auslandsdienststellen. Wenige aber wurden nach dem Krieg auch dafür belangt. Und genau damit beschäftigt sich eine Ausstellung, die heute Abend in Stuttgart im sogenannten Hotel Silber eröffnet wurde. Sie heißt Gestapo vor Gericht, die Verfolgung von NS-Verbrechern. Und Thomas Wagner hat sie für Fazit gesehen.
Misshandlungen, Deportationen, Verfolgung, Ermordungen. Die Beschäftigten der geheimen Staatspolizei waren an zahlreichen SN-Verbrechen beteiligt und nur wenige mussten sich vor Gericht verantworten.
Ausstellungseröffnung heute Abend im sogenannten Hotel Silber, einem über 100 Jahre alten Gebäude mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Einst war hier Hotelbetrieb, später dann ab den 1930er Jahren die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, untergebracht. Und die Ausstellung Gestapo vor Gericht, organisiert vom Baden-Württembergischen Haus der Geschichte, beschäftigt sich genau mit denjenigen, die hier früher mal gearbeitet haben, zum Beispiel mit
Rudolf Bilfinger. Seine äußere Entscheidung passt durchaus. Er ist ein studierter Mensch, er ist Volljurist und entsprechend sozusagen bürgerliches Auftreten. Rudolf Bilfinger war aber eben auch zunächst mal Gestapo-Beamter hier im Hotel Silber in den 1930er Jahren. Und hat dann weiter Karriere gemacht.
Und zwar war es Kurator Friedemann Rinke während der NS-Diktatur als Chef der deutschen Sicherheitspolizei im besetzten Frankreich und als wichtiger Mann später im Reichssicherheitshauptamt, einer wichtigen Behörde im Machtgefüge der Nationalsozialisten. Rinke blickt auf ein vergilbtes Papierbündel in einer Vitrine, die Ermittlungsakten. Aufschrift: Dr. Bilfinger.
Rudolf Bilfinger hat ja eine Nachfolgekonferenz der berüchtigten Wannsee-Konferenz geleitet. Das heißt, er war auf der Verwaltungsseite, auf der organisatorischen Seite ganz eng auch an dieses Verbrechen mit beteiligt.
Verbrechen, wegen denen sich der ehemalige Gestapo-Beamte Bilfinger nach Kriegsende gleich zweimal vor Gericht verantworten musste. Zunächst einmal in Frankreich, doch schon 1953 kehrte er von dort nach Verbüßung einer Haftstrafe nach Deutschland zurück.
Hier in der Ausstellung stehen wir an einem Punkt, wo er eben für seine Beteiligung oder seine Arbeit im Reichssicherheitshauptamt tatsächlich gegen ihn nur ermittelt wurde. Es kam eben gerade nicht zu einer Anklage.
Ein paar Meter weiter das Schwarz-Weiß-Foto eines Manns, Anfang 40, gepflegte Erscheinung, Sakko, Krawatte. Es ist das Bild von
Anton Dehm, der war Wachmann, der eben verantwortlich war unter anderem für die Ermordung von Else Josenhans, einer als Jüdin geborenen Stuttgarterin im April 1945, also kurz vor Kriegsende. Er hat aber eben auch im April noch französische Häftlinge hier im Hotel Silber auch getötet.
Erzählt Mitkuratorin Lea Berg und verweist auf eine kleine Schrifttafel unter dem Foto. Demnach wurde der Gestapo-Mann Dehm zu 20 Jahren Haft verurteilt. Aber
1954 ist er frühzeitig entlassen worden, also insgesamt nicht mal 10 Jahre, die er abgesessen hat.
Eugen Ott, Tatvorwurf Beihilfe zur schweren Freiheitsberaubung, freigesprochen. Eugen Krause, Tatvorwurf Beihilfe zur schweren Freiheitsberaubung, freigesprochen. Karl Münz, angeklagt wegen Misshandlung und schwerer Körperverletzung, Freispruch.
Gegen 3000 ehemalige Gestapo-Mitarbeiter, so liest man es in der Ausstellung, wurde einst ermittelt wegen Mordes, Misshandlung und vielem anderen mehr.
Tatsächlich hat dieser gesamte Ermittlungskomplex nur eine Handvoll tatsächliche Verfahren und Hauptverhandlungen nach sich geführt. Es betraf von den 3000 am Ende dann nur 8.
So Kurator Friedemann Rinke, der bei dieser Gelegenheit gerne auch auf ein großes Foto zeigt, aufgenommen während der allerersten Sitzung des Deutschen Bundestages.
Bemerkenswert ist allerdings, dass das erste Gesetz, was der Bundestag 1949 beschloss, das sogenannte Straffreiheitsgesetz war. Das zielte zunächst mal darauf ab, kleine Delikte der Nachkriegszeit, Schwarzmarkt und Ähnliches außer Verfolgung zu setzen. Allerdings auch NS-Verbrechen und NS-Verbrecher profitierten von diesem Gesetz, weil auch ihre Taten damit amnestiert waren.
Und so kamen dann auch die meisten Gestapo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitgehend ungeschoren davon.
Ich drehe einmal. Ich habe hier auf der Vorderseite einen Haftbefehl oder ein Fahndungsgesuch für Hauptkriegsverbrecher des Jugoslawienkrieges.
Eine interaktive Wand, in der Texttafeln und Fotos gegeneinander verdreht werden. Statt Gestapo-Verbrechen stehen nun die Jugoslawienkriege der 90er Jahre im Blickpunkt, denn die gaben zum ersten Mal nach dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal den Anstoß zur Gründung eines neuen, vergleichbaren Tribunals, dieses Mal in Den Haag, um zu verhindern, dass Verbrechen wie viele aus der Nazizeit ungesühnt bleiben. Ein weiteres Bild weist dann in die Gegenwart, so Natalia Koth vom Kuratorenteam.
Die interaktive Wand endet mit einem Bezug zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Auf dem Bild ist zu sehen Ermittlungen zu Kriegsverbrechen, die stattfinden, um möglichst alles festhalten zu können, um dann die Verantwortlichen, soweit es möglich ist, vor Gericht zu stellen.
Und sie nicht so davon kommen zu lassen, wie es nach 1945 mit vielen Gestapo-Kriminellen geschehen ist.
Gestapo vor Gericht, die Verfolgung von NS-Verbrechern, heißt die Sonderausstellung im Erinnerungsort Hotel Silber in Stuttgart zu sehen, dort bis zum 2. Februar 2025. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von und mit Ulrike Timm.
Das Beste kommt noch, so heißt der neueste Film von Till Schweiger, der Frankfurter Allgemeinen dazu ein Interview gibt. Dass das Beste noch kommt, wäre in der Tat sehr gut. Für Schweiger, für Sie und mich, für die Gesellschaft, ach was, für den ganzen Planeten. Nur sieht es derzeit nicht so sehr danach aus. Aber Dinge können auch ins Positive kippen. Das lesen wir ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen, kurz nachdem wir doch erfuhren, dass schon bei derzeitiger Erderwärmung in 5 Erdsystemen die Kipppunkte bereits erreicht sein könnten. Was also tun? Eben ins Positive kippen. Eine Studie zeigt, wie Verhalten das Klima retten kann. Der Bericht führt die bekannten und zu wenig umgesetzten Maßnahmen zur Dekarbonisierung auf, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Seine kommunikative Kraft liegt aber woanders. Mit den Kipppunkten ist ein Bild gefunden, das sowohl das Problem wie seine Lösung veranschaulicht. Je nach Perspektive kann es Schwindel auslösen angesichts eines aus den Fugen geratenen Erdsystems oder Zuversicht. Die nötige große, so unbewältigbar scheinende Transformation fängt klein an und verselbstständigt sich von einem bestimmten Punkt an. Als Beispiel wird angeführt, wie Norwegen zu mehr als 80% Elektroautos kam, eben weil seit den 1980ern eine ganz kleine, ganz renitente Minderheit begann, die Autos zu fahren, alle paar Kilometer auf Gehwegen parkte, sich weigerte, Maut zu zahlen und mächtig in die Schlagzeilen geriet. Der Dominoeffekt? Wenige Jahre später hob die Regierung Maut und Steuern für Elektroautos auf. Die Dinger kamen in Mode, schließlich waren es über 80%. Ins Positive kippen kann also klappen. Nur müsste es ein bisschen sehr viel schneller gehen. Und wie man Beharrungs- und Verweigerungskräfte überwindet, dazu braucht es wohl noch eine Studie, resümiert Petra Ahne zwischen Optimismus und Frust. Der Zustand ist blendend, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, die dann aber beschreibt, dass sich Deutschland aufgrund einer stabilen Basis seit 75 Jahren so einigermaßen durchwurstelt. Das Problem sei die Gewöhnung an die Substanz. Hätte es schon vor 30 oder 40 Jahren PISA-Ergebnisse wie die vom Dienstag gegeben, das Land hätte kaum all die Ingenieure hervorgebracht, denen Mittelständler auf der Schwäbischen Alb den Aufstieg zu Weltmarktführern für Innenraumfilter und Schraubenverdichter verdanken. Weil es diese Ingenieure hervorgebracht hat, konnte es zugleich einen Sozialstaat aufbauen, der auch jene durchbringt, die aus dem Weltmarktführer zügig einen Ex-Weltmarktführer machen würden. Leider aber präge weiterhin der Gleichmut die Debatte, bedauert die Süddeutsche Zeitung. Sofort ins Herz geht der Dirigentin Joanna Malwitz alle Musik, die Leni Bernstein machte. Jetzt hat sie sich für die Zeit den neuen Film Maestro angeguckt, der Dirigentenlegende ein Denkmal setzt. Die Zeit findet den Film mitreißend. Regisseur und Hauptdarsteller Bradley Cooper gibt sich Mühe mit dem Dirigieren und kriegt es tatsächlich besser hin als Tarndarstellerin Cate Blanchett. Okay, das allerdings war nicht schwierig. Das eigentliche Ereignis des Films aber sei Carey Mulligan, die Bernsteins Frau Felicia spielt. Je mehr der Maestro in diesem Biopic ins Taumeln gerate, umso mehr leuchte sie. Noch was Positives also, haben wir heute die Presseschau der ermutigenden Meldungen? Doch nee, die Süddeutsche lässt den Kipppunkt nach unten sausen und meint zu eben diesem Film über den Komponisten, Dirigenten und Lebemann. Im Mittelpunkt steht die Liebesgeschichte zwischen Bernstein und seiner Frau Felicia, die er wieder und wieder mit Männern betrog, ohne die er aber auch nicht leben konnte. Sieht alles schick verraucht und whiskyselig aus, ist im Kern aber nur eine weitere Story über einen Mann, der sein Genie als Ausrede verwendete, um seine Frau schlecht zu behandeln.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.